Herzlich willkommen zu Pflegekompakt, dem Podcast des Deutschen Pflegerates. Wir sprechen hier regelmäßig darüber, was pflegepolitisch bewegt und was das ganz konkret für Versorgung und Profession bedeutet. Ich bin Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, und mit dabei ist heute die Vizepräsidentin Pascal Hilberger-Kirlum. Liebe Pascal, herzlich willkommen.
Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, heute wieder mit dabei zu sein. Und ich freue mich auch, zum ersten Mal mit dir gemeinsam im Podcast zu sprechen und ja, auf spannende Themen zu blicken.
Ja, stimmt. Wir sind heute im Duett zusammen, das erste Mal in der Konstellation. Und Pascal, eigentlich könnte man ja denken, August, Sommer, Sommerpause, alle holen einmal ein bisschen Luft, packen die Beine nach oben oder an den Strand oder wohin auch immer. Aber irgendwie spüren wir von Sommerpause gerade bei uns nicht besonders viel. Im Gegenteil. Pflegepolitik macht offenbar auch bei 30 Grad irgendwie leider keine Ferien. Wir haben gerade eine neue Kampagne des Deutschen Pflegerates gestartet. Dazu erzählen wir am Schluss. Und wir haben uns heute zwei Themen vorgenommen, die beide super spannend sind. Einmal Pflege ins Grundgesetz. Da bist du unsere Expertin und wirst ein bisschen was erzählen. Und wir schauen natürlich vor allem auch auf den Wechsel an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums und auf die Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, für die Pflegepolitik? Und was erwarten wir auch von Carsten Linnemann, der jetzt zum Bundesgesundheitsminister ernannt wurde? Ja, und am Ende haben wir eine wirklich empörende Zahl, muss man einfach mal so sagen. Pascal, die hast du ausgegraben, da werden wir nachher was zu sagen. Und natürlich auch wieder ein Statement der Woche. Aber bevor wir gleich mitten in die Politik gehen, liebe Pascal, wie geht's dir eigentlich? Was hast du denn in den vergangenen Wochen gemacht? Was hat dich pflegepolitisch beschäftigt? Und gab's denn bei dir ein bisschen Sommerpause?
Ehrlich gesagt, ja, es gab ein bisschen Sommerpause. Ich hatte ein paar Tage Urlaub, aber eine richtige Pause war es wirklich nur am Rande, ja. Und zwar aus einem guten Grund, weil uns einfach die aktuellen Themen, wie du gerade schon eingeführt hast, eigentlich mehr oder weniger auch wieder überholt haben. Die halten sich nicht an den Kalender und die warten auch nicht. Also, und wir wollen ja als Deutscher Pflegerat auch handlungsfähig und präsent bleiben, ja. Wir sehen hier ganz konkret, wir haben ja eine Pressemitteilung kürzlich herausgegeben, wo wir einen grundlegenden Kurswechsel in der Politik auch gefordert haben, weil wir einfach nach wie vor sehen, dass die Beteiligung der Pflegeprofession in entscheidenden politischen Beschlüssen bislang nicht ausreichend berücksichtigt ist. Und das ist etwas, was mich schon auch ziemlich beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigt. Und deswegen können wir eigentlich als maßgebliche Organisation der Pflegeberufe auf der Bundesebene gar nicht so richtig sagen, wir gehen jetzt mal in Standby in einer Sommerpause, ja. Insofern gibt es trotz Sommerpause viel Bewegung, aber ich finde, es ist auch ein Ansporn.
Genau.
Insofern ist für mich auch ein Ansporn, weiterzumachen. Ja.
Jawohl. Ansporn haben wir gefühlt jeden Tag immer wieder neu. Und wir sind eigentlich schon mittendrin in den Themen. Denn von wirklicher politischer Ruhe, haben wir ja gerade gesagt, kann irgendwie keine Rede sein. Und eins der Themen, das wir als Deutscher Pflegerat immer wieder ganz bewusst nach vorne stellen, ist eine ziemlich grundlegende Frage, nämlich: Welchen Stellenwert hat Pflege, pflegerische Versorgung und damit auch natürlich die Profession Pflege eigentlich in unserem Staat, in Deutschland? Oder noch konkreter, gehört die Pflege eigentlich nicht endlich ins Grundgesetz? Pascal, du bist in der Fachkommission, da wirst du gleich ein bisschen von erzählen. Aber jetzt erstmal die erste Frage. Ganz ehrlich, irgendwie sagen doch alle momentan, es muss ins Grundgesetz. Umwelt muss ins Grundgesetz, sexuelle Identität muss ins Grundgesetz, die Kinder müssen ins Grundgesetz. Wir sind übrigens in Klammern dafür, dass das alles da rein muss. Aber jetzt soll auch noch die Pflege damit rein. Muss denn inzwischen wirklich jedes gesellschaftliche Problem ins Grundgesetz? Wir haben doch den Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wir haben vor allem das wirklich wertvolle Sozialstaatsprinzip. Warum reicht das für Menschen mit Pflegebedarf denn nicht aus? Oder reicht es vielleicht aus?
Total interessante Frage. Auch die Vielzahl an Ideen, die es im Moment gibt, welche Themen alle nochmal spezialisiert ins Grundgesetz hinein sollten. Was für die Pflege gilt, ist ja, dass wir diesen Artikel 1 und das Sozialstaatsprinzip natürlich als zentrale Fundamente haben. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber es handelt sich dabei um eher allgemeine Grundsätze, die sich an den Staat als Ganzes richten. Es gibt hier nicht einen konkreten, überprüfbaren Bezug zur pflegerischen Versorgung. Der ist damit nicht hergestellt automatisch. Denn wir erleben ja in der Praxis trotz dieser Prinzipien seit Jahren wachsende regionale Versorgungslücken. Wir erleben eine Realität, in der immer mehr Menschen mit Pflegebedarf immer häufiger auch auf sich alleine gestellt sind. Und dazu erleben wir eine Politik, die pflegerische Versorgung immer häufiger oder immer wieder unter Finanzierungsvorbehalt stellt. Und das zeigt genau, so eine abstrakte Verpflichtung, wenn man so sagen möchte, im Grundgesetz allein verbessert eben keine Versorgung. Und deshalb ist die Position auch in der Fachkommission die, es braucht eine explizite, auf Menschen mit Pflegebedarf bezogene Verantwortung. Also eine Verantwortung, die dem Gesetzgeber einen klaren Maßstab hinsichtlich des Grundrechts auf gesellschaftliche Fürsorge vorgibt. Das ist so die Zielsetzung.
Ja, das klingt ja total kompliziert so ein bisschen. Ne? Da geht es um Fürsorge, um Maßstäbe und so. Oder was heißt kompliziert? Das klingt irgendwie so ein bisschen fernab von dem, was wir als Pflegende tun. Also muss das denn sein? Und vielleicht müssen wir da ein bisschen genauer hingucken. Geht es denn in der Fachkommission um die Rechte von Menschen mit Pflegebedarf? Also geht es da um die Menschen? Was genau wollen wir denn dann in Zukunft schützen, wenn es ins Grundgesetz geht? Wir sagen ja so immer, Pflege muss ins Grundgesetz. Was muss denn aus der Sicht der Fachkommission künftig anders oder stärker im Grundgesetz stehen?
Ja, also in der Fachkommission geht es in erster Linie um die Rechte von Menschen mit Pflegebedarf, unabhängig vom Alter im Übrigen. Es geht um diese Rechte und nicht primär jetzt um die Pflegeprofession selber. Wir wollen auch keine allgemeine Aufwertung des Begriffs Pflege und es geht auch nicht darum, irgendein Sonderrecht einzuführen, sondern wir wollen, dass bestehende Schutzaufträge, die im Grundgesetz bereits enthalten sind, so konkretisiert werden, dass sie im Pflegealltag greifen können, also tatsächlich greifen können. Also wir arbeiten ganz konkret daran, wie Würde, wie Schutz, wie Fürsorge, wie niedrigschwelliger Zugang und bedarfsgerechte Versorgung für Menschen jeden Alters mit Pflegebedarf eben verfassungsrechtlich wirksam abgesichert werden können.
Was hätte ein Mensch, der morgen pflegebedürftig wird, eigentlich konkret davon, Pascal? Hat er schneller einen Pflegedienst? Findet er leichter einen Heimplatz? Hat er einen Anspruch auf ein ausreichend qualifiziertes Pflegeheim oder auf Pflegefachperson oder andersrum gefragt? Was verändert ein solcher Verfassungsauftrag tatsächlich in der Versorgungsrealität? Also ganz direkt vor Ort. Also ihr sagt, Pflege soll ins Grundgesetz. Was macht es mit mir als Person, als Pflegebedürftige? Und wo darf man vielleicht auch keine falschen Erwartungen wecken, wenn wir über Pflege ins Grundgesetz sprechen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Christine. Und da muss ich auch ehrlich sein und will auch keine falschen Erwartungen wecken. Ein Grundrecht verschafft noch niemanden am nächsten Tag automatisch einen Heimplatz oder mehr Kapazitäten im nächstgelegenen Pflegedienst. Das ist vollkommen klar. Es handelt sich also nicht um so etwas wie einen unmittelbaren oder auch rechtlich einklagbaren Anspruch auf eine bestimmte Leistung. Aber was sich ändern würde, ist diese verfassungsrechtliche Verbindlichkeit von Bund und Ländern. Sie wären einfach stärker dazu verpflichtet, durch Gesetzgebung, durch Finanzierung, durch vielleicht auch Personalpolitik für ausreichende, zugängliche und qualitativ gute Versorgung zu sorgen. Das ist der Punkt. Also das ist unser erklärtes Ziel auch. Das heißt, es geht um einen strukturellen Hebel, der über Gesetzgebungsverfahren, über Haushaltsentscheidungen wirkt und nicht jetzt eine sofortige Einzelfallgarantie, die einem etwas ermöglicht. Und mit einer expliziten Benennung im Grundgesetz würde auch eine entsprechend nachhaltige und vor allem, ganz wichtig, legislaturperiodenübergreifende Prioritätensetzung stattfinden.
Ja, das ist spannend natürlich, ne, weil wir, also gerade diese Legislaturabhängigkeiten sind ja schwierig tatsächlich, auch dann, wenn die Legislaturen immer kürzer werden und das Personal wechselt. Und wir erleben ja gerade tatsächlich das Gegenteil, ne? Knappe Ressourcen, wir haben fehlendes Personal, wir haben Versorgungsangebote, die regional wegbrechen und eine Politik, die sehr viel über Finanzierbarkeit spricht. Also die große Sorge, wir können alles nicht mehr bezahlen, bestimmt eigentlich unsere Definition auch von Gesundheitsversorgung und nicht mehr die Qualität oder was da ist. Kann denn ein Grundrecht auf gute pflegerische Versorgung am Ende tatsächlich bedeuten, dass der Staat nicht mehr einfach sagen kann, mehr ist finanziell nicht drin? Würde daraus tatsächlich so gesehen eine stärkere staatliche Gewährleistungs- und Handlungspflicht entstehen?
Das ist eigentlich die Stoßrichtung. Also das ist die Stoßrichtung, in die wir gehen, wenn wir sagen, wir wollen eine grundgerechtliche Verankerung nochmal bewirken. Denn dieser Satz, mehr ist finanziell gerade nicht drin, könnte nämlich dann nicht mehr so folgenlos im politischen Raum stehen bleiben, sondern das müsste sich an einer verfassungsrechtlichen Gewährleistungspflicht ein Stück weit messen lassen. Also, es würde sozusagen pflegerische Versorgung von einem eher ich sag mal, programmatischen Bestandteil des Sozialstaatsprinzips zu einem eigenständigen verfassungsrechtlichen Prüfmaßstab werden und verändern. Ja, aber ich will es auch gar nicht überzeichnen. Auch soziale Grundrechte, das haben ja die letzten Jahrzehnte auch gezeigt, unterliegen hierzulande regelmäßig einem Haushaltsvorbehalt. Das ist schon klar. Absolute, unbegrenzte Ansprüche entstehen dadurch natürlich nicht. Aber das Gewicht pflegerischer Versorgung, so wie wir es heute erleben, in politischen Abstimmungs- oder Abwägungsprozessen, würde sich spürbar erhöhen. Und die Begründungslast für Unterfinanzierung und damit auch die Gewährleistungsverantwortung läge dann stärker bei der Politik, also beim Staat.
Ja, also wir leben es ja gerade in der Schweiz. Die Kolleginnen haben ja da tatsächlich eine Eintragung in der schweizerischen Verfassung erwirkt, haben dort auch Problematiken, an denen man dranbleiben muss. Aber tatsächlich schildern sie genau das, was du beschreibst, eine strukturelle Stärkung. Aber jetzt gucken wir mal so ein bisschen in euren Fachkommissionsmaschinenraum. Wie arbeitet ihr da eigentlich? Das ist ja immer die Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Was sind das für Fachkommissionen? Es ist ja nicht so, ihr kommt ja nicht zusammen und sagt, wir hätten gerne einen Satz im Grundgesetz und das war's dann. Welche juristischen, pflegewissenschaftlichen oder versorgungspolitischen oder andere Fragen müsst ihr denn eigentlich klären? Und wenn ihr euch zusammensetzt, diskutiert ihr bereits fertige Formulierungen, die wir vielleicht in die Gesetze schreiben, oder setzt ihr euch auseinander, ladet ihr euch Leute ein? Wie funktioniert das denn?
Ja, also fertige Formulierungen, so weit sind wir noch nicht. Ich fange mal vorne an. Die Fachkommission besteht aus 8 Personen, inklusive einer unterstützenden Kollegin aus der Geschäftsstelle des Deutschen Pflegerats. Wir arbeiten in einem partizipativen Format, also alle Mitglieder sind unabhängig von ihrem beruflichen Position oder vom akademischen Hintergrund gleichberechtigt, Beiträge einzubringen. Das ist uns ganz wichtig. Und wir wollen auch, dass bewusst verschiedene Blickwinkel in der Kommission vertreten sind, in der Fachkommission. Das heißt, wir haben sozusagen den Blickwinkel der Praxis, wir haben die Pflegewissenschaft mit drin, wir haben das Management drin, wir haben auch sozusagen die Ethik mit vertreten. Also, dass wir sozusagen fachliche und auch versorgungspraktische Aspekte gleichermaßen mit einfließen können. Denn das ist genau die Expertise, die wir brauchen. Die ganz grundlegende Frage, die wir sehr intensiv diskutiert haben und auch immer wieder diskutieren, die ploppt immer wieder auf, ist, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir hier Pflege meinen? Pflege ins Grundgesetz, ja, in diesem Kontext. Und deswegen auch die Frage, die Arbeit, die wir im Moment leisten, ist die, eine belastbare Argumentationskaskade auch aufzubauen, eben hinsichtlich der Annahme, dass Pflege im bestehenden Verfassungsrahmen eben nicht ausreichend sichtbar und abgesichert ist. Das nimmt einen großen Diskussionsraum ein, aber auch ein weiteres Thema nimmt einen großen Diskussionsraum ein. Deswegen haben wir da auch Anfang des Jahres nochmal eine Rückkopplung in die Ratsversammlung gemacht, nämlich die konkrete Zielsetzung auch der Fachkommission. Was ist denn etwas, was wir auch erreichen können? Ja? In unseren Überlegungen und Diskussionen merken wir auch, dass es immer wieder auch um die Frage der gesellschaftlichen Bedeutung von Pflege geht. Ja? Auch der Pflegeprofession. Und wir gehen durchaus davon aus, dass wir an einem bestimmten Punkt unseres Prozesses auch eine juristische Prüfung natürlich brauchen werden, beziehungsweise auch möglicherweise BündnispartnerInnen aus der Zivilgesellschaft, aus der Gesamtgesellschaft, von Verbänden, woher auch immer, mit sozusagen zur Zielerreichung mit an Bord holen müssen oder werden. Noch ein abschließender Satz dazu. Ich habe da mal nachgelesen, seit der Ausfertigung des Grundgesetzes im Mai 1949 wurden insgesamt 69 Änderungen daran vorgenommen. Die letzte, wir erinnern uns vielleicht, im März 2025 betraf die Schuldenbremse und das Sondervermögen Infrastruktur. Insofern ist das Ziel einer Grundgesetzänderung trotz der hohen Hürden vielleicht nicht so ein außergewöhnlich futuristischer Gedanke, will ich mal sagen.
Vielleicht werden wir ja die Nummer 70, man weiß es ja nicht.
Vielleicht werden wir die Nummer 70, genau.
Genau.
Und jetzt sind wir eigentlich bei der Frage schon, was muss eigentlich die Politik tun? Ja, was muss die Politik tun und welche Verantwortung übernimmt sie für Versorgung? Das ist eigentlich sozusagen unser nächstes Thema. Denn ausgerechnet in der aktuellen Phase, in der gesundheitspolitisch viel auf dem Tisch liegt oder auch noch viel zu bearbeiten ist, gibt es einen Wechsel an der Spitze des Bundesgesundheitsministeriums. Und jetzt stelle ich mal die Fragen, liebe Christine, an dich. Wir haben eben seit kurzem einen neuen Bundesgesundheitsminister, Carsten Linnemann. Nina Wagen ist ins Kanzleramt gewechselt und auch auf der Staatssekretärsebene gab es eine Veränderung. Du hast dich dazu ziemlich kritisch geäußert. Carsten Linnemann ist ja gerade erst im Amt. Ist es ein bisschen unfair, wenn man da gleich so kritisch ist, nach wenigen Tagen, bevor er überhaupt sozusagen zeigen konnte, was er vielleicht gesundheitspolitisch schon drauf hat?
Also Frage ist berechtigt, aber ich bin gar nicht mit Carsten Linnemann unfein. Ich kenne Herrn Linnemann nicht. Ich gebe ihm auch jede Chance, genauso wie Christiane Schenderlein, die ja auch ins Ministerium auch jetzt nun wechselt. Was tatsächlich meine Kritik daran ist, wir haben ja sowieso, wir hatten es vorhin eigentlich, eine kurze Legislaturen, in denen wir uns bewegen, die 4 Jahre umfassen, wo wir, und wir sind jetzt, Pascal, wir sind beide auch schon lange im Geschäft. Alle 4 Jahre kommt sozusagen eine neue Hausspitze, es beginnt von vorne. Viele Dinge müssen erklärt werden. Wir wissen, dass gerade auch der Bereich der Gesundheitssorge und des Gesundheitsministeriums eine wirklich herausfordernde ist. Mhm. Und wenn man natürlich in einer Legislatur dann nach einem guten Jahr am Ende wieder eine neue Person, und das wirklich, das hat überhaupt nichts mit den Personen zu tun, wieder eine neue Person hat, die sich in die Prozesse reindenken muss und dann in einer so komplexen und ich finde auch wirklich schwierigen Lage des Reformprozesses, wo es eben um Finanzierung von Gesundheit geht, wo Dinge entwickelt werden müssen, wird es schwierig. Denn Gesundheit und Pflege braucht Detailwissen. Also gewachsene Arbeitsbeziehungen brauchen wir. Wir brauchen Kontinuität in der gemeinsamen Arbeit. Und der Wechsel unterbricht es einfach so und verlängert es, wird vielleicht wieder andere Nuancen einbringen. Wir haben uns auf einen bestimmten Weg geeinigt oder zumindest diskutieren wir einen bestimmten Weg. Also nochmal ganz kurz, ich kritisiere niemals Menschen. Das steht mir überhaupt gar nicht zu, so, sondern ich kritisiere die Umstände, in denen wir ja uns auch bewegen und dass wir einfach nach Kontinuität seit Jahren ringen und nach einem Verständnis ringen, der uns eben auch eine Sicherheit in der Zusammenarbeit gibt.
Ja, das ist total nachvollziehbar. Carsten Linnemann sagt ja selber, dass er sich in manche Themen durchaus erst tiefer einarbeiten muss. Das ist auch nachvollziehbar und wahrscheinlich vollkommen logisch. Müsste man jetzt dem neuen Minister einfach mehr Zeit geben? Was denkst du?
Also kann man eigentlich gar nicht. Also er hat jetzt noch 3 Jahre und natürlich muss jeder Mensch irgendwo ankommen. Aber ich glaube, da muss er echt zeigen, dass er einer ist, der sich ganz schnell einarbeiten kann. Also Einarbeitungszeit ja, aber eine politische Schonfrist kann er gar nicht bekommen. Das geht irgendwie gar nicht. Wir sind mitten in der Umstellung. Wir haben die Finanzierungsdebatten vom SGB V, also von der Krankenversicherung. Wir sind in der Pflegeversicherung. Wissen wir nicht mehr, wie wir sozusagen die nächsten Monate bewältigen. Also wir haben unzählige Kommissionen hinter uns. Wir sind ja auch schon eingeladen. Dialogprozesse laufen. Wir haben auch als professionelle Pflege sehr konkrete Konzepte vorgelegt, was ich in unserer Kampagne vor der Verabschiedung des GKV-Stabilisierungsgesetzes auch nochmal deutlich gezeigt hat. Also es kann jetzt nicht sein, dass eine neue Bestandsaufnahme gemacht wird. Ich hoffe, dass eine sehr, sehr gute Übergabe im Gesundheitsministerium stattgefunden hat, dass es gleich weitergehen kann. Also ich glaube, jetzt geht es wirklich tatsächlich so ein bisschen um Umsetzungsgeschwindigkeit, weil uns einfach, ja, die Zeit einfach fehlt. Und ich würde mir so wünschen, dass wir jetzt die Dinge nicht nochmal erklären müssen, wo die Probleme sind, sondern dass wirklich der Mut da ist, die Dinge anzupacken, natürlich am besten in unserem Sinne, und die Lösungen tatsächlich ja beginnen umzusetzen. Und das heißt eben auch hinzugucken, was wir auch empfohlen haben, die Profession Pflege in die Handlung zu bringen, wirklich ein APN-Gesetz aufzusetzen, wo wir nicht per Delegation arbeiten und, kann ich jetzt hier gar nicht alles aufzählen. Wir brauchen Lösungen, die jetzt umgesetzt werden müssen.
Ja, also das ist leider so, dass in dem Fall es jetzt uns trifft, sage ich mal, im Gesundheitswesen Minister, Ministerinnen wechseln in der Politik nun mal. Ja, das ist auch Alltagsgeschäft ein Stück weit. Warum trifft jetzt dich bzw. uns dieser Wechsel aus Sicht der Pflege so kritisch? Also warum ist dieser Wechsel so kritisch, wirklich kritisch zu sehen?
Wir warten seit so vielen Jahren darauf, dass angekündigte Reformen greifen. Wir hatten in der vorherigen Legislatur unter dem Minister Lauterbach hatten wir die Situation, dass die Personalbemessungsverfahren auf den Weg gebracht wurden. Davor ist das Pflegebudget auf den Weg gebracht worden zum Beispiel. Die werden jetzt alle in Frage gestellt. Also sie werden sozusagen nicht weitergeführt. Und solche Begriffe wie eigenständige Kompetenzen von Pflegefachpersonen, klare Abrechnungswege für uns, stärkere Rollen in der Primärversorgung, eben auch diskutieren, keine Primärärzteversorgung. Es muss um eine gleichberechtigte Primärversorgung gehen. Wir brauchen die Community Health Nurse, wir brauchen die Advanced Practice Nurse in der Klinik. Wir brauchen die Heilkunde, die uns wirklich verbindlich zur Ausübung auf den Leib geschrieben wird. Und all diese vielen, vielen Punkte sind schon so oft diskutiert worden. Und ich stelle mir das immer vor, ich würde in so ein Amt kommen, ich muss mir doch trotzdem als verantwortlich handelnder, oberster Mensch an der Spitze in Deutschland natürlich ein eigenes Bild davon machen, was da passiert. Und diese Konzepte aber abzuwägen, die verschiedenen Argumente der verschiedenen Player im Gesundheitswesen abzuwägen und dann zu priorisieren. Ich glaube, das ist das, was es einfach schwierig macht und wo uns immer wieder durch die Erkenntnisse, die verloren gehen und eine langsame politische Umsetzung immer wieder Jahre verloren gehen. Beispielsweise für uns immer Schulgesundheitspflege, hätten wir das vor 10 Jahren entschieden, wie weit wären wir auch in der Prävention, in der Situation der Versorgung von Kindern, Jugendlichen, Familien. Also das als ein Beispiel.
Ja, das ist durchaus richtig. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Deutsche Pflegerat, ja, sitzt doch inzwischen an sehr vielen Tischen. Also ihr werdet ja angehört, ihr führt Gespräche im Ministerium, ihr gebt Stellungnahmen ab. Ist denn dann die Kritik, deine Kritik auch, dass Pflege politisch nicht ausreichend beteiligt wird, vielleicht überzogen?
Nee, tatsächlich ist es nicht, weil wir müssen hier zwischen Anhörung und echter Beteiligung tatsächlich unterscheiden. Also es geht um strukturelle Macht oder um, ihr dürft mit zuhören und mitsprechen. Natürlich werden wir gehört. Wir werden wirklich auch gut eingebunden inzwischen, das muss man sagen. Also viele Dinge laufen auch mit uns, wir werden angeschrieben. Und die Zusammenarbeit auch eben mit den Fachebenen im Bundesministerium für Gesundheit sind wirklich gut. Aber es gehört eben noch mehr dazu. Also das Beispiel maßgebliche Organisation der Pflege. Der Deutsche Pflegerat ist benannt. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und das ist auch richtig, dass wir benannt wurden, weil wir diesejenigen sind, die, glaube ich, die Profession Pflege am besten auf der Bundesebene bündeln und auch am strukturiertesten bündeln und am verlässlichsten bündeln. Und in dem Befugniserweiterungsgesetz und auch in der Benennung zur maßgeblichen Organisation hat man leider eins vergessen, nämlich unsere Arbeit, die wir machen, in irgendeiner Form auch personell und finanziell wertzuschätzen. Das heißt, wenn wir Dienstausfälle haben oder Reisekosten haben, dann werden die uns, auch wenn wir jetzt mit einbezogen werden müssen nach Gesetz, nicht erstattet. Und das geht natürlich nicht. Also das ist natürlich, da gibt man uns quasi den Blick auf das Paradies und lässt uns aber im Grunde ein bisschen vor der Tür verhungern, weil wir gar nicht da richtig rankommen. So, wobei ich das Gesundheitssystem jetzt nicht mit dem Paradies verwechselt haben will. Also, und momentan ist es so, dass wir auch noch nicht wissen, wie es mit der momentanen Förderung, die uns ja wenige Vollkräfte gibt, nach aktuellem Stand eben 2029, dass wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Wir sind im Gespräch mit dem BMG, aber es ist natürlich, man kann auf Augenhöhe tatsächlich nicht nur uns ins Gesetz schreiben, man muss es uns organisatorisch auch möglich machen. Wer die Expertise von uns will, muss auch unsere Strukturen so gestalten, in denen unsere Expertise auch wirksam werden kann.
Ja, dann lass es uns doch mal ganz konkret machen. Wir freuen uns ja, dass jetzt ganz aktuell Herr Lindemann bereits Kontakt mit dem Deutschen Pflegerat aufgenommen hat.
Ja.
Wenn du jetzt morgen mit Herrn Lindemann am Tisch sitzen würdest, welche 3 Dinge würdest du ihm direkt sagen, die bei der Pflegereform jetzt passieren müssen? Was wäre das?
Also bei den Reformvorhaben muss unbedingt dieser fiskalische Blick erweitert werden, um die inhaltliche Diskussion und um das Bild, wohin geht denn überhaupt das Gesundheitssystem? Ne? Wir würden ja wahrscheinlich als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes Dinge mittragen, wenn wir wissen, am Ende entsteht ein Gesundheitssystem, was so und so aussieht, da komme ich da rein, da kann ich die und die ansprechen, die sind für mich verantwortlich. Und weiß ich nicht, die Rentenpunkte bleiben erhalten, aber werden nicht in der Pflegekasse quasi abgelegt, sondern werden steuerlich finanziert. Also man muss einfach gucken, die Gesundheitsreform darf keine Finanzierungsreform sein, sondern muss auch eine inhaltliche werden. Dann muss die Versorgung neu organisiert werden. Das geht nicht mehr, dass die Pflege wirklich derart verhungert lassen wird in diesem Land. Wir brauchen die pflegefachliche Diagnostik, wir brauchen die Heilkunde entsprechend unserer Qualifikation. Wir müssen Primärversorgung endlich gemeinsam denken. Wir müssen die Modellprojekte auflösen und müssen die in die Regelversorgung überführen. All das, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir brauchen eine ganz klare strukturelle Beteiligung von Pflege mit Rechten und mit Aufgaben, mit Aufgabenübertragung. Macht den Deutschen Pflegerat zu einer Körperschaft, die ganz klare Aufgabenübertragung bekommt. Pflege muss bei allen Reformen wirklich unmittelbar beteiligt sein, sorgt dafür, dass wirklich auch Pflegewissenschaft sich entwickeln kann. Wenn wir eine Pflegereform bekommen, die nur neu berechnet, wer künftig wie viel bezahlen muss, dann ist die Aufgabe verfehlt, weil es geht ja um Gesundheitsversorgung. Also Versorgung neu organisieren, Pflege strukturell beteiligen und tatsächlich keine reine Finanzierungsreform, sondern eine Reform, die auch die Inhalte einnimmt. Das sind so die Punkte, die mir am wichtigsten sind erstmal.
Ja, Das heißt, es gibt auch keine 100 Tage Schonfrist, oder?
Nee, also das geht, also das tut mir wirklich leid für Herrn Lindemann, aber das geht irgendwie nicht. Also Schonfrist klingt ja immer so, ne? Ich wünsche wirklich allen Kolleginnen, die jetzt im BMG neu starten, alles, wirklich alles erdenklich Gute, dass sie da gut reinkommen und dass es ein gutes Miteinander wird. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist, in diesem System zu verstehen, wie es funktioniert und wie man da Entscheidungen treffen kann. Also wir wünschen, glaube ich, wirklich von Herzen der Hausleitung viel Erfolg, aber auch wirklich auch einen Mut, jetzt sehr schnell von der ersten Analyse dann auch ins Handeln zu kommen. Wir stehen da gerne bereit.
Ja, sehr gut, wunderbar. Und lass uns mal kurz noch beim Thema Geld und Gesundheitswesen bleiben, denn wir haben eine Zahl der Woche mitgebracht, bei der Christine und ich auch erstmal ziemlich ungläubig waren und auch entsetzt geguckt haben.
Oh ja, das kann man wohl sagen.
Es geht um ziemlich viele Millionen und um die Krankenkassen.
Und sagen wir mal so, die Geschichte wird nicht besser, wenn man sie genauer betrachtet. Pascal, sag mal was dazu.
Unsere Zahl der Woche sind 220 Millionen Euro. So hoch sind die inzwischen bekannten Verluste von Krankenkassen und kassenärztlichen Vereinigungen durch Investments in fragwürdige Immobilienfonds nach einer Recherche von SZ, NDR und WDR. Nach diesen Recherchen sollen insgesamt 28 Krankenkassen und KV mehr als 500 Millionen Euro in sogenannten Verius-Fonds investiert haben. Die 500 Millionen Euro sind aber nicht als Verlust jetzt bestätigt. Deswegen bleibt es bei unserer Zahl der Woche, die bestätigt ist, nämlich rund 220 Millionen Euro. Sozialversicherungsträger müssen ja ihre Mittel grundsätzlich so anlegen und verwalten, dass ein Verlust ausgeschlossen scheint. Ja? Also sie haben auch keine Rückversicherungen. Und deswegen kann man durchaus sagen, dass so ein Vorgang politisch schon brisant ist. Ja? Zur Einordnung zum Finanzloch. Die 220 Millionen Euro entsprechen natürlich nicht annähernd dem gesamten Defizit der Kranken- und Pflegeversicherung. Die Finanzierungslücken bewegen sich in einer Größenordnung von vielen Milliarden Euro. Dennoch, die Pointe ist nicht, damit wäre das Defizit gelöst. Die Pointe ist, in einer Zeit, in der vor allem bei den pflegepolitischen Forderungen, auch bei den Forderungen des Deutschen Pflegerates ständig mit fehlendem Geld argumentiert wird, sind eben 220 Millionen Euro Beitragsgelder keineswegs Kleingeld. Und ich würde meinen, damit haben die Krankenkassen und KVen die Profession Pflege, die gerne als reiner Kostenfaktor im Gesundheitswesen geframed wird, erfolgreich abgelöst. Das heißt, dieses Argument, dass Pflege ein reiner Kostenfaktor ist, ist damit endgültig nicht mehr legitim, würde ich mal sagen. Das war unsere, finde ich, sehr beeindruckende Zahl der Woche.
Ja, 220 Millionen, komm, lass sie uns nochmal genießen. 220
Millionen. Pascal,
Millionen was
Euro.
Würden wir damit machen, wenn wir das kriegen würden als Deutscher Pflegerat?
Das wäre, ja, da wäre ich erstmal platt. 220 Millionen Euro, über so viel haben wir noch gar nicht nachgedacht, was wir mit dem Geld täten.
Was
ja.
wir mit dem Geld machen, genau.
Ja. Aber ich glaube, man könnte sehr viele gute Dinge endlich anstoßen. Ja.
Allerdings.
Ich hoffe, da gibt es irgendwie auch wird eine gute Lösung in irgendeiner Form herbeigeführt, die nicht unbedingt in einem Beitragsanstieg endet. Denn genau das ist das, was ja mit einer ganzen Reform im Moment versucht wird zu verhindern. Das wäre kein guter Ausgang.
Genau.
Insofern gehen wir mal weiter zum Statement der Woche, liebe Christine.
Genau.
Ein Statement der Woche.
Und ich würde gerne so ein Statement machen, was vielleicht auch nochmal so ein kleiner Impuls für unseren neuen Bundesgesundheitsminister ist. Und das Statement der Woche ist, pflegerische Versorgung und die professionelle Pflege ist nicht das Problem, das dieses Land lösen muss. Sie ist ein wesentlicher Teil der Lösung. Die Profession Pflege ist ein Schlüsselelement der Versorgung und trägt jeden Tag Verantwortung für Millionen von Menschen. Und sie verdient und braucht endlich die Gestaltungsmacht, die dieser Verantwortung entspricht. Das ist wirklich unsere innerste Überzeugung. Nehmt die Pflege endlich als Lösung, nehmt sie in ihrer Profession wahr und unterstützt sie. Ich glaube, dann können wir nicht mehr viel falsch machen.
Ja, sehr stark. Sehr starkes Statement, Christine. Lass uns doch gleich mal über unsere Kampagne sprechen.
Das ist überhaupt was Schönes. Wir haben als Deutscher Pflegerat gemeinsam mit all unseren Verbänden und Organisationen die umfassendste und längste gemeinsame Kampagne gestartet, die wir jemals hatten. Unter dem Hashtag Deutschland, welche Pflege willst du? Und Hashtag Pflege wirkt, übrigens auch der Hashtag, der beim Deutschen Pflegetag maßgeblich ist, werden wir alle zusammenholen, 25 Organisationen, unterschiedlichste pflegerische Fachgebiete, unterschiedlichste Perspektiven, aber eine gemeinsame Stimme. Bis zum Deutschen Pflegetag wird es uns gelingen, dass jeder Verband, jede Institution, in jeder Woche immer eine Institution oder zwei zeigen, was Pflege wirklich, wirklich leisten kann. und nicht nur, wo es Probleme gibt, sondern vor allem, was Pflege kann und welche Lösungen wir haben und welche Verantwortung Pflegefachpersonen in Deutschland längst übernehmen. Und was möglich wäre, wenn Politik diese Kompetenz endlich konsequent nutzen würde. Das ist die Zielsetzung der Kampagne. Und wir wollen noch was anderes deutlich machen. Pflege begegnet Menschen überall, bei der Geburt, in der Schule, zu Hause, im Krankenhaus, in der Rehabilitation, in der Langzeitpflege, in Krisen und Katastrophen und am Ende des Lebens. Pflege ist Infrastruktur dieses Landes. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das wirklich auch nochmal deutlicher machen, viel, viel deutlicher machen.
So ist es. Und deshalb stellen wir auch ganz bewusst die Frage, Deutschland, welche Pflege willst du? Willst du eine Pflege, die irgendwas noch auffängt, was andere Strukturen nicht mehr schaffen? Oder willst du eine starke, eigenständige Profession, die Versorgung gestaltet, Verantwortung übernimmt und mit ihrer ganzen Kompetenz eine zentrale Säule des Sozialstaats sein kann? Pflege wird auch noch viel zu selten öffentlich wahrgenommen und diese Unsichtbarkeit hat nämlich Folgen. Was zu wenig gesehen wird, wird auch politisch nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb Schluss mit der Unsichtbarkeit. Am 11. November gehen wir gemeinsam auf die Straße.
Yeah.
Wir machen eine Demo. Um 14 Uhr starten wir am Bundeskanzleramt und ziehen zum Bundesgesundheitsministerium. Und einen Tag später beginnt dann der Deutsche Pflegetag.
Genau, und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir dort mit sehr, sehr vielen Menschen gemeinsam sagen können, wir sind da, wir haben Lösungen, wir übernehmen Verantwortung, Pflege wirkt. Und vielleicht ist genau das der richtige Satz, um diesen Podcast heute zu beenden. Pflege wirkt jeden Tag für alle Menschen. Und es ist höchste Zeit, dass dieses Land auch danach handelt.
Und genau deshalb nochmal die Einladung, sich unbedingt anschließen am 11. November ab 14 Uhr am Bundeskanzleramt.
So, das war's für heute, liebe Pascal. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr und sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Ja, vielen Dank. Wiedersehen.
Tschüss.